Hätte man vor 10 Jahren noch nicht gedacht. Und was auch in der Kirche immer mehr hoffähig wird, Pastor, was dagegen, warum denn nicht? Ich möchte jetzt gar nicht all die Dinge nennen. Dass wir dauernd reagieren und protestieren. Und es war für mich etwa in der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland immer beschämend. Ich habe gemeint, du musst raus und musst auf die Pauke hauen. Und wenn dann Frau Dora Flinner von Boxberg, die als Vertreterin der Grünen in die Synode nachgewählt wurde, gesprochen hat, die kommt aus der süddeutschen Gemeinschaft, dann war es jedes Mal ein Zeugnis für die Wahrheit des Evangeliums. Die anderen haben immer gestaunt und gesagt, das ist eine Grüne. Wir lassen uns zu sehr fixieren durch Affären, wer gerade das falsche Bundesverdienstkreuz gekriegt hat und so weiter, und kommen kaum mehr zur Ruhe, dass wir selber im Wort Gottes und in unserem Glauben in die Tiefe gehen. Und deshalb ein paar Schwerpunkte, es sollen ja keine Vorträge sein, sondern Dinge, die mir in den letzten 2 Jahren aufgegangen sind, der Ruhestand hat auch sehr viel für sich, dass man wieder mehr Zeit hat, aufs Wort Gottes wirklich verlangend, lauschend zu hören, dass ich die einfach versuche, ihnen weiterzugeben, damit wir, wie es unseren schwäbischen Vätern und Müttern wichtig war, Linien erkennen. Wir sollen nicht bloß von ein paar Brosamen leben, sondern sollen die großen Linien Gottes erkennen. Heute Abend als erstes Thema das Besondere am Christusglauben. Jetzt, was meinen Sie denn? Was ist denn das Besondere, das Typisch, das Bezeichnende für den Christusglauben? Wollen wir zusammentragen, es gibt verschiedene Antworten. Dass wir getragen werden, ja, schön, erlöst werden. Die Einfältigkeit, ja. Kommen Sie. Leben unter der Herrschaft Jesu. Lebendige Hoffnung. Ja. Jetzt schlagen wir mal auf im Neuen Testament einen Brief des Apostels Paulus, den er offenkundig mit besonderem Herzblut geschrieben hat, den Brief an die Gemeinde in Galatien. Der Galaterbrief, da stehen harte Brocken drin. Oh, ihr unverständigen Galater, aber auch, wenn ihr gekonnt hättet, die Augen ausgerissen und mir gegeben. Galater 2, Vers 20. Wenn Sie einen Zettel haben, schreiben Sie das auf. Das ist ein wichtiges Wort, das uns schon darauf hinführt. Leben unter Herrschaft Christi, Geborgenheit, Erlösung. Galater 2, Vers 20, ein Bekenntnis des Paulus. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, mit Haut und Haar, mit meinem Körper, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Jetzt lassen Sie uns mal hinten anfangen. Bei vielen Predigtexten, Bibelworte, Abschnitte muss man hinten anfangen. Wie bei unseren Briefe auch, gell? Da kommt vornerei bloß Nebensächliche und der harte Brocken kommt am Schluss. Paulus sagt, was ist denn da passiert, als Jesus gestorben ist? Er hat sich, er sagt nicht einmal, für uns dargegeben, sondern er für mich. Ich habe oft die Sorge, dass wir 450 Jahre lang bei den Abendmahlsworten gar nicht den eigentlichen Akzent Jesu heraushören. Dass wir denken, wie kann das da in dem Kelch das Blut Christi sein und diese Hostie der Leib Jesu? Johannes Brenz hat gesagt, der Brot und Wein ist wie, das ist nicht meine Ehe, gell? Aber das Pfand, das meine Braut mir einst gegeben hat, dass ich zu mir halten will. Ein Pfand, ein Hinweis drauf, ich gehöre dir und ich habe mir meinen Ring gegeben. So ist Abendmahl Zeit, dass Jesus sagt, ich bin mit Leib und Blut für euch. Jedes Abendmahl soll uns ein Trost sein. Er selbst, der Herr Jesus, der jetzt vor dem Vater im Himmel ist, will ganz für mich da sein, mit seiner Weisheit, mit seiner Bewahrung, mit seiner erlösenden Macht. Ich lebe, nein, nicht ich, sondern mein Personenzentrum ist Jesus. Ich bin verbunden mit ihm, geführt von ihm. Wir wissen doch, dass der Paulus bei seiner Missionsreise gedacht hat, jetzt gehe ich da nach Galatien, für später auch mal hingekommen, und der Geist wehrte sie. Er war so mit Jesus verbunden, dass er gespürt hat, hier nicht. Lass Finger davon, vielleicht später. Jesus ist mir gemacht zur Weisheit. Nicht Jesus gibt mir ein paar Intelligenzquotienten noch mehr, sondern er denkt für mich und will diese Weisheit in mich hineingeben. Das Besondere am Christenglauben ist eine Gemeinschaft mit Jesus, die sonst ohne Parallele ist. Das gibt es auch in anderen Religionen nicht. Da kann das religiöse Haupt Vorbild sein, Gesetzgeber wie der Mohammed. Im Buddhismus gibt es eine Auflösung ins Nirvana, aber dass der lebendige Christus an mir so interessiert ist, dass er sich mit mir verbinden will. Jetzt wollen wir ein paar Bibelworte in dieser Richtung sammeln. Bleiben wir mal gerade beim Paulus. Fällt Ihnen ein Bibelwort ein, das auch so deutlich macht, wir leben doch dem Herrn. Nicht, ich lebe so, wie ich selber gewöhnt bin, sonst schon mein Großvater kalt und ich habe ja schließlich auch die Gene bekommen von meiner Verwandtschaft, ich muss eben so leben, wie ich bin. Römer 14. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Wir haben einen Ulmendekan Seifert gehabt, der hat aber gewusst, wenn der die Konfirmanden dann beim letzten Training vor der Konfirmation auftreten lässt, da haben wir anderen Pfarrer so mit den Konfirmanden üben müssen. Leben wir, Pause, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir nun leben oder sterben, gehören wir dem Herrn. War gut, dass er uns Pfarrer so auch trainiert hat. Seitdem ist mir so ein Hinterkopf gegangen. Ich möchte doch nicht als Rolf Schäffbuch leben, sondern dass der Herr Jesus durch mich wirken kann. Und wenn ich ins Grab in Korntal gesenkt werde, möchte ich doch nicht dem weißen Sarg in Korntal gehören und dem Grabenloch da unten, sondern dem Herrn. unaussprechliche Gemeinschaft über unseren Tod hinaus. Wie ist mir sonst noch eine Stelle beim Apostel Paulus? Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Da kommt vorher, wer will verdammen? Oh, Leute, fragen Sie mal in Württemberg rum. Der Schiffbuch kennt viel verdammen, gell? Also da gibt ein dickes Adressbuch nachher, was da alles drinsteht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja viel mehr, der auferweckt ist. Jetzt, wie geht's weiter? Welcher ist zur Rechten des Vaters und tritt für mich ein? Alles berechtigtes Geschwätz von den Leuten, aber noch viel mehr Recht hat, was der Vater über mir sagt. Was der Jesus vor dem Vater sagt, für den bin ich gestorben, weil er ein Sünder ist. Der ist mir etwas Wichtiges. Jetzt möchte ich Sie auf die Spur setzen, kaufen Sie einen violetten Farbstift und immer wenn Sie bei Paulus so eine Stelle finden, unterstreichen Sie das Violett. Eine der wichtigen Stellen war mir immer, ich habe gesagt, das soll mal Beerdigungstext sein. Inzwischen bin ich auf ein noch wichtigeres Wort gekommen. Philipper 3. Ich vergesse, was da hinten. Der Paulus wollte nach dem Gesetz Gottes leben, hat ihn nachgesonnen Tag nach. Ich, Paulus von Tarsus, bin ein Fanatiker, ich möchte Gottes Gesetz erfüllen. Aber nachdem ich von Christus Jesus ergriffen bin, und es war nicht bloß Emotion, sondern der hat mich gepackt, der hat mich vom Pferd runterzogen vor Damaskus und hat gesagt, ich bin Christus. Und hat Aufträge für mich gehabt. Und jetzt möchte ich nicht mehr meine Gerechtigkeit haben, die ich nach dem Gesetz habe, dass ich sagen kann, das habe ich gemacht und das war gut und die anderen sollen nur auch so leben. Sondern ich möchte die Gerechtigkeit Jesu haben. Ich möchte, wissen Sie, wie es weitergeht, ihn erkennen und in ihm erfunden werden. Wollen Sie das auch? Es war ein brennendes Anliegen. Es soll kein Zipfel meines Lebens geben, der nicht von Jesus durchwirkt ist, wenn das schon möglich ist, dass der Herr aller Herren mein Leben bestimmt. Also vier Letter Bleistift, gucken Sie alle Stellen. Der Epheserbrief ist voll davon. Er fängt gleich an. Der alte Landesbischof. Auch konnte es unvergesslich zitieren. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit aller geistlichen Segen in himmlischen Gütern. In Christus, in ihm hat er uns erwählt. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. In ihm haben wir eine Hoffnung. Nicht durch ihn, in ihm. Wenn Sie es ganz genau wissen wollen, der Paulus benutzt einmal ein ganz kühnes Bild, das in der Christenheim kaum verstanden wird, Epheser 5. Epheser 5, ich sage Ihnen ja der Vers dazu, damit Sie es ausschreiben können. Da geht es um die Ehe, das ist ja sowieso ein heikles Thema. Immer schon gewesen. Die Jünger Jesu haben gesagt, Herr Jesus, wenn es so steht, dann ist nicht gut, ehelich zu werden. Dann lassen wir lieber gleich Finger davor. Aber Epheser 5, 31 und 32. Da zitiert Paulus aus dem Schöpfungsbericht, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und werden die zwei ein Fleisch sein. Und jetzt sagt der Paulus, das Geheimnis ist groß. Ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Dass man alles verlässt, was man bisher als Heimat und als Lebensstil angesehen hat. Und zusammenwächst mit seinem Lebensgefährten. Wirklich so, dass man bei allen Unterschieden gemeinsame Ziele hat, gemeinsame Anliegen, gemeinsame Erfahrungen, dass das einen prägt bis ins Denken hinein. Wo lachen kannst, sagt, was du gerade gesagt hast, wollte ich gerade sagen. So mit Jesus zusammenwachsen. Es gibt wenig Beispiele dafür, an denen man es klar machen kann. Ich habe mich gefreut in den letzten Wochen bei dem Sadhu Sundar Singh, diesem indischen Evangelisten, zwei schöne Worte zu finden. Die zwei Jünger kennen es schon. Das eine die Holzkohle von unserem Bratwürstelsfest, wissen wir es. Holzkohle, voll von Staub, schwarz. Sagt zu meinen Kindern immer, legt mir den Sack mit Holzkohle nicht in meinen Kofferraum, den Dreck kriege ich nie wieder raus. Das staubt auch durch den leeren Sack durch. Und wenn einer bloß Steinkohle kennt, würde er sagen, das soll Kohle sein. Ist doch so leicht. Ist doch verdorbenes Holz. Schwarz. Aber wenn es mit Feuer in Berührung kommt, verändert es die Farbe, wird rot glühend, strahlt Energie und Wärme aus. Nicht mehr tot. So sagt Sadhu Sundar Singh, wenn wir schwarzen, staubigen, toten Leute mit Jesus in Verbindung kommen, bekommen wir ein ganz anderes Element, kommt eine ganz andere Kraft in unser Leben hinein. Oder als andere Beispiele von Sadhu Sundar Singh. Sadhu ist ja ein Ehrentitel wie Wanderprediger. Schwamm, der aus der Meerestiefe geholt wird von den Tauchern, ist ja ein Gewächs, wird von seinen Ästen losgelöst, aus seinem Element herausgeholt. Und wenn Sie es dann in der Drogerie kaufen, denken Sie nicht an Gummischwämm, wie man es in der Schule hin oder zum Auto waschen, sondern richtig Naturschwamm. Wenn Sie in der Drogerie kaufen, ist das ja, schwäbisch gesagt, sterrig. Und wenn einer sich nicht auskennt und jemand sagen würde, damit kannst du dich waschen, da würde er sagen, da kann ich höchstens mir Kratzer ins Gesicht machen, mit meiner empfindlichen Haut. Aber wenn er wieder in sein Element kommt, ins Wasser gelegt wird, bleibt er Schwamm, er löst sich nicht auf im Wasser, aber er saugt sich voll Wasser und wird das Weichste, was man sich denken kann. Verliert plötzlich seine ganze Starrheit, seine Kratzbürstigkeit. Zwei Beispiele. Wenn jemand sagt, ja, mit Jesus, aber mit meiner Frau kann ich noch vorstellen, ein Fleisch, obwohl wir noch nicht am Ziel sind, dass wir wirklich immer gleichgestimmt sind. Aber wo ist Jesus? Da hat Sadhu Sundar Singh gesagt, es ist wie mit den Augentropfen. Wenn die dir ins Auge gegeben werden als heilsame Medizin, nicht bloß symbolisch, aber du siehst sie nicht, aber du spürst sie. Heilsam. Und so ist die heilsame Gegenwart Jesu das Wichtigste, das Besondere. Jetzt, wenn Sie so weit aufpassen, ich danke herzlich. Jetzt machen wir noch ein bisschen weiter. Ich habe einen Entdeckungsweg gemacht, der lang gedauert hat, weil in unserer Welt, da schwirrt ja alles, was das Besondere ist. Besondere an Christenheit ist, dass wir den Politikern sagen müssen, wie Gerechtigkeit, Friede, Bewahrung der Schöpfung aussieht. Ich wäre froh gewesen, wenn ich hinter meiner Glastür schon oft gewusst hätte, wie man Friede halten kann. Was sollen wir der Welt sagen? Andere sagen, Nächstenliebe ist die Hauptsache im Christentum. Oh, die Mohammedaner machen uns einiges an Nächstenliebe vor. Das ist nicht von uns gepachtet. Andere sagen, Hauptsache im Christentum ist die Freude. Oh, da dürfen Sie andere Religionen kennenlernen, da ist alles voll Juhu, da sind wir noch selbst bei den Pfingstler armselig. Ja, was ist das Besondere? Vergebung, habe ich immer gedacht. Im Jahr 1980, ein paar kennen die Geschichte, im missionarischen Jahr, war in Schondorf ein Fernsehgottesdienst geplant und schon Wochen vorher kam das Fernsehteam mit Beleuchtern und Spezialisten für den Aufbau und natürlich die ganze Satellitenschüsselaufbau und ein Mann der Gewerkschaft war dabei, dass sie nicht zu viel schaffen. Und am Schluss nach 3 Stunden Verhandlungen und Vorbereitungen habe ich gesagt, über was soll ich denn predigen? Und der Fred Tumser, der Redakteur, hat gesagt, naja, predigen Sie über das, was das Wichtigste ist im Christentum. Wir haben so viel Predigten im Fernsehen, wo das Nebensächliche hervorgekehrt wird. Kennen wir auch. Da war ich aber so kühn, habe gesagt, was ist denn nach Ihrer Meinung die Hauptsache am Christentum? Und dann hat er Tränen in die Augen bekommen und hat gesagt, Vergebung. War mir lange wichtig. Und ich habe gedacht, die Hauptsache ist Vergebung. Wir haben Gottesdienst gehalten. Herr, vergib ihnen, dass das Jesus noch am Kreuz wichtig war. Aber dann kam nach einem halben Jahr der Vater Bareis, der Vater meiner Mitarbeiterin, ein Stündenbruder vom Welsheimer Wald, und hat gesagt, Bruder Schäffu, ich habe eine Frage. Ist denn wirklich Vergebung das Wichtigste im Christentum? Da hätte doch Jesus gar nicht kommen müssen, das gab es doch schon in Israel. Psalm 104, der dir alle deine Sünde vergibt. Ist das christlich? Das hat schon Israel gewusst. Psalm 130, bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchtet. Das hat mich ins Nachdenken gebracht. Ich bin lange nicht auf eine Lösung gekommen. Und dann hat mir eine Konfirmandin in Schondorf weitergeholfen. Als wir über den Kreuzestod Jesu sprachen, Vergebung der Sünde, hat sie gesagt, das ist ja toll, das ist wie wenn in Flensburg die Strafpunkte gelöscht werden. Und ihr dachte, das kannst du nicht sein. Das ist zwar wunderbar, wenn die gelöscht werden, besonders bei mir, wenn ich so oft durch die Lande fahre. Neulich bin ich sogar in Eimerben zweimal blitzt worden. Da ist noch nötig, dass manchmal auch die Punkte gelöscht werden. Geht meist mit 30 Mark ab hier in der Gegend, ist billig und so schnell fahre ich nicht. Aber was nützt mir, wenn ich auf den Nullpunkt zurückkomme, Vergebung als Löschen? Wenn ich weiß, dass hinter der nächsten Ecke wieder eine Radarfalle sein könnte und mein rechter Fuß eben die verflixte Neigung hat, zu tief durchzutreten. Ich bin ja schnell wieder auf einem Konto. Und dann kam Bischof Håkon Andersen, der in unserer Pfarrertagung nach Ostern bei uns sein wird, ein norwegischer, frommer Bischof, und hat bei einer Tagung in Bernhäuser Forst eine unvergessliche Andacht gehalten in seinem norwegischen Englisch, der 2. Korinther 5. Auch eine wichtige Paulusstelle. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, rechnete ihre Sünden nicht zu. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm, 2. Korinther 5, 21, schreibe das ruhig auf, 2. Korinther 5, 21, würden die Gerechtigkeit. Und er hat gesagt, can we draw a picture of him who is without sin? Können wir überhaupt jemanden malen, uns vorstellen, einen Menschen ohne Sünde? Dafür gibt es kein Modell. Can we draw a picture? Und dann hat er gesagt, Gerechtigkeit in ihm. Ich bin zeichnungsberechtigt auf dem Konto der Gerechtigkeit Jesu. Das ist ein Guthaben an Gerechtigkeit, an dem ich armseliger Mensch teilhaben kann. in ihm, wenn ich mit ihm verbunden bin. Also das Entscheidende am christlichen Glauben, Verbundenheit mit ihm. Das Besondere am christlichen Glauben. Wie macht man's? Soll ja auch praktisch werden. Ich habe bei Hofacker gelernt, dass man den ganzen Tag über vor Art Stoßseufzer beten kann, auch bloß immer Jesus sagen. Bei schwierigen Telefongesprächen, stiller Stoßseufzer, Jesus, lass mich doch den Mund halten, wo es nötig ist und die richtigen Worte finden. Wenn ich einen Trauerbrief schreibe, Brief an einen Kranken, Jesus, es wirke doch durch mich hindurch, dass ich das richtige Wort, die richtigen Sätze weitergebe, nicht bloß sage, alles Gute. So. Vielleicht kriege ich dann die Weisung, mach doch deine Bibel auf, vielleicht liest jetzt nochmal Abschnitt ganz neu, oder deine Losungsbüchle, dass ich jetzt dir ein Wort zuteile, das du weitergeben sollst. Wenn es zu Hause Zoff gibt, schon in der Frühe, bin ein bisschen zugegangen, da sollte man einen morgens wie ein rohes Ei behandeln. Und wenn ich dann an der Wand hochgegangen bin und denke, ja, jetzt können wir doch keine Andacht halten, meine Frau und ich. Und der Herr Jesus sagt, doch jetzt gerade brauchst du einen anderen Geist. Verstehen Sie, dass wir uns üben, in ihm zu leben, bis hin zu unseren christlichen Verbänden und Aktionen. Wir denken immer, wir planen und sagen, Herr Jesus, jetzt segne du auch. Mir ist groß, der Prophet Nathan, als er David gesagt hat, soll ich das Haus bauen für Gott, hat er Nathan gesagt, nur zu, der Herr segne dich. Des Nachts kam das Wort des Herrn zu Nathan und sagte, der nicht. Sind wir bereit zu hören, dass der Herr Jesus uns auch mal sagt, nein, das nicht? Oder meinen wir, er sei dazu da, dass er unser Angestellter ist, dass er all das segnet und mitträgt, was wir schon angefangen haben? Einfältigkeit, Hörbereitschaft, Demut. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das sind so praktische Dinge, wo wir hineinwachsen könnten in eine Verbindung mit Jesus. Der Greise Johann Christoph Blumhardt, Pfarrer von Möttlingen, dann Seelsorger in Bad Boll, hat viele Wunder erlebt. Dämonenaustreibung, Bekehrung seiner Gemeinde in Möttlingen, wie sie wieder zurückgefallen ist in Gleichgültigkeit. Und am Ende seines Lebens hat jemand mal gebeten, ob man ein Bild von ihm haben könnte, und er hat eine Fotografie geschickt und drunter geschrieben, so oft ich den Namen Jesus schreibe, durchdringt mich ein heiliger Schauer der Dankbarkeit, dieses Jesus mein zu wissen. Was ich an ihm habe, weiß ich erst jetzt recht, erst mit 80. Und so soll es uns doch auch gehen. Mit jedem Lebensalter, jetzt weiß ich erst recht, dass wir wachsen in der Verbundenheit mit Jesus. Ein Beispiel dafür: Wenn die Astronauten da von Apollo 25 oder was im Weltraum kreisen und kriegen plötzlich ein Problem mit ihrem Sauerstoff, das können sie gar nicht lösen, sollen sie auch nicht. Aber sie dürfen nach Houston zur Weltraumzentrale funken We have a problem. Over. Und dann sind die dran und rechnen und sehen eine Lösung. Wir sollten viel öfter sagen, Herr Jesus, ich möchte dir gehören, ich habe hier ein Problem, ich weiß wirklich nicht aus. Over. Du bist doch meine Weisheit. Die Not der Christenheit ist, dass wir viel zu viel selber strampeln. Dass wir ganz abhängig waren, angenabelt an die Mutter, lebend von ihrem Kreislauf. So ähnlich sollte es sein, wenn wir mit Jesus verbunden sind, dass er uns bestimmen kann, uns prägen kann, uns nähren kann, uns korrigieren kann. Wo ist der Punkt, wo wir einsteigen? Ich habe lang genug das Beispiel gebraucht, sodass ich jetzt schon kaum mehr zu bringen wage, aber für die, die es noch nicht kennen, meine Enkel spielen gern mit den Lego-Bausteinen. Die haben an der einen Seite Erhebungen und auf der anderen Seite gar nicht bloß Vertiefungen, sondern Löcher. Wenn ich jetzt versuche, die Erhebungen zusammenzubringen, das hält gar nicht. So dumm sind meine Enkel auch nicht, höchstens ich. Aber eine feste Verbindung, wenn Sie mal bei Lego-Steinen, wenn die zusammenstecken, wenn die Erhebungen zusammenpassen mit den Vertiefungen, das so eng zusammen, dass sie bloß noch mit einem scharfen Fingernagel das überhaupt wieder auseinanderkriegen. Die Stelle, wo Jesus mit uns zusammengefügt sein will, dort, wo die Löcher unseres Lebens sind, wo seine Weisheit mit meinen Dummheiten zusammenpasst. Seine Heiligkeit mit den dunklen Stellen meines Denkens und Lebens. Seine Gerechtigkeit mit dem vielen Falschen, was ich gemacht habe. Da gibt es eine bündige Verbindung. Der Einstieg in die Gemeinschaft mit Jesus ist schon Vergebung der Sünde. In allen anderen Religionen ist es so, dass ich Gott näher komme, versuche näher zu kommen, dem ich möglichst nächstenliebend bin, gerecht, dass ich nur Kluges tue, dass ich mich, so wie ich mir Gott vorstelle, ihm entgegenrobbe. Der Herr Jesus hat gesagt, ich bin gekommen. Da gibt es viele Worte, nicht? Jetzt das Leben volle Genüge haben. Was gibt es dort für ein schönes Wort? Ja, Fritz, suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wo sind Leute, die mich brauchen? Mich mit meiner Gerechtigkeit, mit meiner Vergebung, mit meiner Heiligkeit, mit meiner Gottesgegenwart. Weil ihr Leben leer ist, komm. Da möchte Jesus ankoppeln. Aber dann soll es weitergehen. Jetzt muss ich wieder ein technisches Bild gebrauchen. Aber auch schon oft gebraucht. Wir haben vom Großvater so eine schöne Pendeluhr geerbt. Und bei den zwei Umzügen, die wir jetzt hinter uns haben, haben die Möbelpacker die ganz sorgfältig transportiert und auch richtig an die Wand gehängt, aber die Uhr wollte nicht gehen. Das Pendel ist immer wieder in kürzeren Ausschlägen langsam verebbt. Nun bin ich kein großer Techniker, ich habe trotzdem Wasserwaage benutzt und Unterlegscheiben. Kein Erfolg. Bis unser Sohn kam, der hat geschwind reingeguckt, der hat natürlich auch keine eingeschliffenen Gläser wie ich, und hat gesagt, ihr habt ja das Pendel gar nicht richtig eingehängt. Du bist gleich ein ganz schmaler Splint, ein Metallstift. Und da ist so eine Zarge, in den muss eingehängt sein. Wenn das daneben aufhängt, hilft es alles nichts. Ist gut gemeint, aber nicht an der richtigen Stelle. Und seitdem schwingt das Pendel wunderbar. Mit dem Uhrwerk mit. So würde ich sagen, die Einstiegsstelle, das Einhängen, wo wir uns bei Jesus einhängen, wo sage ich, brauche dich, ich gehöre zu dir. Wenn du wirklich für Sünder gekommen bist, da bin ich die richtige Adresse. Und das bleibt noch bis zum letzten Lebenstag. Je älter sie werden, fällt ihnen ein, wie viel sie versäumt haben. Bei jeder Beerdigung. Dass man hätte einen Besuch machen müssen, diese, jede Geschichte, jenes Wort, das gesprochen wurde, zurechtbringen. Der Berg dessen, was daneben gegangen ist, wird immer größer. Vor Menschen schon und erst recht vor Gott. Aber wenn du gekommen bist, Herr Jesus, für Sünder, dann bin ich einer. Wie gesagt, die richtige Adresse. Da hänge ich mich ein. Ich brauche dich, aber jetzt möchte ich von dir, Jesus, von deiner Gerechtigkeit, von deiner Weisheit, von deiner Gottesgegenwart in Schwingen gebracht werden. Das Besondere am Christusglauben, die Verbundenheit mit Jesus. Mich hat es mal ganz arg getröstet, als ein Mensch, der dem Glauben sehr fern stand. So fern, dass er nicht mal mehr den Namen Jesus aussprechen konnte und bloß gesagt hat, Sie wissen schon, der Name. Dieser Mensch hat gesagt, man sieht es doch einem Menschen aus 10 Meter Entfernung an, ob er den Namen an dem Tag schon angerufen hat. Den Namen Jesus. Seht, Menschen, das ist nicht bloß, dass wir einen Anruf machen, sondern auf dass ihr, wie der Paulus mal sagt, erfüllt werdet mit aller Gottesfülle. Verstehen Sie, warum wir dann dann schlagen wir die Stelle auf, Philipper 2. Als Licht erscheinen können in einer dunklen Welt. Philipper. Paulus an die Gemeinde in Philippi. Vers 15. Kapitel 2, Vers 15. Philipper 2, Vers 15. Damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Kinder Gottes, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint, als Lichter in der Welt. Mehr wird von uns nicht verlangt, wenn es heute immer wieder gesagt wird, 2000 Jahre gibt es Christentum und die Welt ist immer noch so schlimm wie vorher. Es wird nirgends gesagt, dass Christentum dazu da ist, die Welt zu verändern. Das schaffen wir auch gar nicht. Aber dass wir als Lichter scheinen in einer dunklen Welt. Einem schwäbischen Dorf, in dem ich gerade Urlaub machte, ist der alte Oberlehrer gestorben. War in der Zeit, als es nur Milchhäusle gab, wo die Nachrichten ausgetauscht wurden. Und als die Nachricht bekannt wurde, hat eine Frau gesagt, wer betet noch für die Pflege? Wer betet denn für unseren Ordner? Eine Frau, die sonst nicht in die Kirche ging, aber dann fehlt in unserem Ort eine Antenne für Gott. Menschen sind an vielen Stellen oft dankbarer, als wir ahnen, wenn jemand seinen Christenglauben ganz ernst nimmt und nicht bloß vordergründig. Und als Licht scheint mitten in einem dunklen mitten einem dunklen Geschlecht, mitten einer dunklen Welt. Wir haben neulich Klassenzusammenkunft gehabt. Nach langen Jahren haben wir uns wieder getroffen, die wir im Jahr 1950 Abitur machten. Ich bin erschrocken, als ich die übrig gebliebenen Klassenkameraden sah und dachte, bist du auch so ein alter Knaddle?
Ja, so ist.
Und dann hat man natürlich, weil man sonst nicht viel zu sprechen weiß, bei so Klassenzusammenkünften, es verbindet einen ja nicht viel. Schulzeit liegt weit zurück. Über die Lehrer gesprochen, über die Streiche, die man gemacht hat. Und wir hatten einen bewussten Christen, der war natürlich hin. Über den hat man in der Schulzeit gelächelt. Aber aus der Entfernung von 50 Jahren sieht sich manches anders an. Ich habe nach meinem Abitur geschworen, ich wollte nie was Positives über meine Lehre und über meine Schule sagen. So hatte ich satt. Und heute weiß ich, was ich mitbekommen habe. Und da hat einer von den Klassenkameraden gesagt, als wir auf den zu sprechen kamen, der sonst immer so ein bisschen belächelt worden war, der Lehrer. Er war eben anders. Ja, Stolob. Anders. Aber war ein Geheimnis in seinem Leben. Das Besondere am Christenglauben, es kann sich auswirken in Nächstenliebe, dass wir uns einsetzen für Gerechtigkeit, kann sehr verschieden sein, auch unseren Gaben. Aber das Besondere ist die Verbundenheit, die uns der lebendige Jesus Christus anbietet, dass er unser Leben durchdringt. Ich in dir und du in mir, also sind wir ungeschieden. Und jetzt nehmen Sie Ihren Vier-Letter-Bleistift für diese Stellen, aber auch für Gesangbuchstellen. Dieses Geheimnis immer wieder herauskommt. Und wenn Sie Biografien lesen, wir werden es auch in der nächsten Einheit merken, das Geheimnis eines Lebens ist, was der lebendige Jesus aus dem Torso eines menschlichen Lebens machen kann, aus dem Fragment eines Lebens. Letztes Beispiel war diese Woche am Anfang in Hellershof zu einer, ein paar Bibelvorträgen. Da ist auf mich zugekommen ein ehemaliger Konfirmand. Er hat sehr schwere Kindheit gehabt. Die Mutter war schwer krank. Der Vater wollte von Kirche und Glauben nichts wissen. Und er war ein Jugendmeister im Ringen, SV, Kraftsportverein, Schorndorf. Er hat den meisten neben mich hingesetzt, den Thomas, weil er so unruhig war, dass ich den Arm um ihn legen konnte, da wieder ein bisschen ruhig wurde. Und wenn ich bei einem gedacht hätte, da ist Hopfen und Malz verloren, dann wäre es beim Thomas gewesen. Und jetzt hat er gesagt, ich leite einen Hauskreis und sitze am Brüdertisch von der altpietistischen Stunde. Der Herr Jesus hat mich gefunden. Und vielleicht war auch der Konfirmandunterricht ein kleiner Anfang davon. Vielleicht. Aber sehen Sie, ich muss doch nicht alles machen. Der Jesus macht's. Und ich darf selbst die Konfirmanden, bei denen ich denke, da hast du nichts erreicht. Es war daneben. Bruchstück. Ihm befehlen, was er draus macht. Das Entscheidende am Christenglauben ist Christus. Und der vorher zitierte Landesbischof Haug hat am Eröffnungsabend des Kirchentags Stuttgart 1952, damals war der Kirchentag nur ein Segen für unser Land, hineingerufen in den nachtdunklen Platz am Neuen Schloss. In der Christenheit gibt es nur wieder Leben, wenn wir endlich wieder Christus ganz ernst nehmen. Und nicht die Christlichkeit, sondern den lebendigen Christus. Ich in dir und du in mir. Jetzt mache ich Schluss. Wir wollen dir auch noch sozusagen Gelegenheit geben, wo Sie, wenn Ihnen noch ein Bibelwort dazu eingefallen ist, noch ergänzen können oder Fragen stellen. was nicht klar geworden ist, wo es zu hoppla hoppa in mir ging, zu viel Geschichtle, zu wenig Bibel. Bitte.
Denken Sie, wenn wir da schon weitermachen, hat Johannes 17, das sogenannte hohe priesterliche Gebet, Vater, ich bitte dich für sie
und sogar für die, die durch ihr Wort zum Glauben kommen werden. Oder wenn der Jesus, Herr Jesus zum Petrus sagt, nichts mit einem, dass du der bist, der, auf den ich mich verlassen kann. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich freue mich schon jetzt, wenn ich in die Ewigkeit komme und ich hoffe, dass ich hineinkomme, weil der Herr Jesus seine Leute hält. Dass da nicht bloß die ganzen Pannen meines Lebens offenkundig werden, die sicher auch, aber auch die vielen Stellen, wo der Herr Jesus mich vor meinen eigenen Torheiten bewahrt hat. Und ich denke immer, Herr Jesus, da hätte schon noch helfen können und warum da nicht? Und er wird sagen, millionenfach habe ich dich bewahrt, geleitet, hast du es gar nicht gemerkt. Also, wunderbare Stelle. Es fällt uns sonst noch eine wichtige Stelle ein, Violett anzustreichen. Johannes 14. Wir werden zu ihm kommen, Wohnung bei ihm machen. Also Sie sehen, es bleibt Ihnen noch Aufgabe. Sie forschen. Wir kommen erst weiter in der Christenheit, wenn wir selber wieder im Wort des Lebens forschen. Bitte.
Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dass sie seien, wo ich bin.
Meine Herrlichkeit sehen. Alles diese Worte aus dem Johannesevangelium. Weil bei Paulus ist immer in mir, in ihm. Jetzt höre ich mir mal Geschichte auf, dann sind wir schon bei den Würsten, gell, oder nicht? Ja, 19 Uhr, schlicht sieben. Vor 2 Jahren war ein Empfang der badischen württembergischen Kirchenleitung für die Landtagsabgeordneten, für Regierungsmitglieder, das ist so offizieller Anlass. Und Gerhard Röckle, der Prälat von Stuttgart, hatte die gute Idee, dass nicht bloß so Geschwätz ist und Reden. Wir bitten den Helmut Rilling, dass er ein Gesprächskonzert macht. Und Ministerpräsident Teufel hat uns den Weißen Saal im Neuen Schloss zur Verfügung gestellt. Und da war dieses Gesprächskonzert. Unvergesslich schön. Den Rillingschen Chor. Gechinger Kantorei. Und der Rilling hat den Mut gehabt. Und hat gesagt, diese Motette Jesu, meine Freude. Ist klar aufgebaut. Eingangschor, Schlusschor entsprechen sich ganz genau. Und alles läuft auf die Mitte zu. Wo es heißt, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und er hat die Brille abgenommen, seine Handbewegung gemacht und hat in den Saal hinein gesagt, zu all den christlich-demokratischen Abgeordneten, zu unserem christlichen Ministerpräsidenten Teufel, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. War die tollste Evangelisation, die ich in dem Jahr gehört habe. Ein Erschrecken. Bin ich bloß christlich oder bin ich sein? Das ist auch so wieder so ein Wort. Manchmal wird durch die Musik ein Wort eindeutig. Aber ich darf Ihnen einfach den Impuls weitergeben mit der Bitte, schaffen Sie da weiter in der Erkenntnis und im Verlangen, Herr Jesus, ich in dir und du in mir. Mach aus meinem Leben etwas, dass es ein Gefäß wird für deine Gegenwart. Herr, wir danken dir, dass das möglich ist, dass du uns würdigst, dass du mit deinen ganzen Gaben, mit deiner Gegenwart uns erfüllst. Lass es nicht dabei bleiben, dass du uns sagen musst, ich stehe vor der Tür und klopfe an, sondern dass dazu kommt, dass du bei denen, die die Tür auftun, das Mahl mit ihnen hältst. Gemeinschaft mit ihm. Amen.